Ability to go.
Willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres Podcasts. Heute haben wir einen ganz besonderen Gast, Professor Dr. Michael Braungart, den Mitbegründer des Cradle-to-Cradle-Prinzips, einer Idee, die unser Verständnis von Wirtschaften und Ressourcen radikal verändert hat. Statt weniger schlecht zu sein, fordert Cradle-to-Cradle, lasst uns Dinge von Anfang an so gestalten, dass sie gut sind für Mensch, Natur und Wirtschaft. Im Gespräch erklärt Braungart, warum er klassische Nachhaltigkeitsstrategien oft für zu kurz gedacht hält und wie Unternehmen echte Innovationen statt bloßer Schadensbegrenzung schaffen können. Wir sprechen über Chancen für Industrie und Gesellschaft, inspirierende Praxisbeispiele und darüber, warum es höchste Zeit ist, Abfall als Konzept abzuschaffen. Bleibt dran für ein Gespräch, das provokant, visionär und überraschend konkret ist.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Ausgabe von Sustainability to Go. Ich begrüße ganz besonders unseren heutigen Gast, Michael Braungart.
Ja, guten Tag. Freue mich sehr, mit Ihnen zu sprechen, Herr Lenzen.
Herr Braungart, ich habe im Vorfeld gelesen, Sie mögen Nachhaltigkeit und Sie mögen Manager. Aber wenn man das beides zusammenführt, Nachhaltigkeitsmanager, dann sind Sie nicht ganz so glücklich. Warum ist dieser Ansatz nicht gut genug? Warum scheitert das eigentlich aus Ihrer Sicht in der Praxis so häufig?
Ja, das Problem ist, dass die Nachhaltigkeit das Bestehende erhält, also so, wo sie herkommt, aus der Forstwirtschaft, die Bäume wieder nachzupflanzen. Das bedeutet aber, dass man das Bestehende optimiert. So wie Henry Ford gesagt hat, wenn ich meine Kunden fragen würde, was sie haben wollen, dann würden sie sagen, schnellere Pferde. Aber wir brauchen Innovation. Die Innovation ist aber nicht nachhaltig, sonst wäre sie keine. Meine Mutter hat noch die Wäsche im Fluss gewaschen. Sie hat ihre Stelle sofort verloren, als die Eltern sich endlich eine Waschmaschine zulegen konnten. Das Mobiltelefon ist nicht nachhaltig für die stationären Telefonhersteller oder der Elektromotor ist nicht nachhaltig für die Firma Daimler-Benz, wenn sie Dieselmotoren herstellt. Das heißt, Innovation und Nachhaltigkeit schließen sich praktisch aus. Es geht mir nicht deshalb eher um ein umfassendes Verständnis von Schönheit und Qualität. Ein Produkt, was Abfall wird, ist einfach nur nicht schön. Es geht auch nicht um Kreislaufwirtschaft. Kreislaufwirtschaft ist letztlich lineares Denken im Kreis, so wie Riesenradfahren zum Beispiel. Dann hänge ich immer wieder in der gleichen Schleife fest. Es geht mir viel eher darum, dass wir ein grundlegendes anderes Verständnis haben. Nicht den ökologischen Fußabdruck zu minimieren, so wie bei der Kreislaufwirtschaft, sondern einen großen Fußabdruck zu haben, der aber ein Feuchtgebiet wird. Also für weniger schädlich sind wir zu viele. Wir schützen die Umwelt nicht, wenn wir sie etwas weniger zerstören. Dem Hotel heißt es, schützt die Umwelt, nutzt dein Handtuch nochmal. Das schütze ich nicht, ich mache nur etwas weniger kaputt. Das wäre so, wenn ich sagen würde, ich schütze mein Kind, ich schlage es heute nur 5-mal anstatt 10-mal. Also wir brauchen ein Denken, wo wir als Nützlinge auf dem Planeten sind und nicht ein bisschen weniger schädlich. Und denn für weniger schädlich sind wir zu viele. Ja, die Kreislaufwirtschaft versteht sich darin, die Abfallmenge zu minimieren, aber ich sage, lasst uns das Konzept Abfall aufgeben. Wir sind das einzige Lebewesen, was Abfall macht. Alles ist Nährstoff. Alle Dinge, die verschleißen, Schuhsohlen, Bremsbeläge, Autoreifen, sind gemacht, dass sie biologisch nützlich sind. Nicht nur weniger schädlich. Was man macht das Autoreifen, dass sie länger halten und meint, man würde damit etwas Gutes tun, weil man ja dann weniger Reifen braucht. Aber vorher blieb der Staub auf der Straße, jetzt wird er eingeatmet. Und mein Problem ist jetzt, dass die bestehenden Dinge so weit optimiert sind, dass die Hersteller gar nicht mehr rauskommen. Also der Elektromotor kommt ja nicht deshalb, weil er gut ist für die Umwelt, das müsste man noch extra diskutieren, sondern er kommt deshalb, weil er einfach viel billiger zu fertigen ist, weil ich nur 5% der Bauteile brauche dafür. Und darum kommt der. Und jetzt kann aber die Firma Daimler praktisch nicht umstellen, weil sie alles Geld, was sie aus dem Nachhaltigkeitsmanagement bezogen hat durch effizientere Produktion, alles nach Kuwait und Katar geschickt hat und jetzt ist für die Transformation kein Geld da und jetzt werden die Leute eben massenweise entlassen dafür.
Ja, da hake ich nochmal nach. Wir haben ganz viele Punkte angegeben, über die wir gleich noch im Detail reden können, aber an den letzten Punkt greife ich nochmal auf. Letztendlich erleben wir ja tatsächlich, wenn wir so uns die Nachhaltigkeitsdiskussion auch bei Unternehmen anschauen, die reden eigentlich immer über zwei Dinge, vor allem Effizienz und CO2-Reduktion. Und das sind so die beiden Treiber, die beiden Hebel, mit denen man eigentlich glaubt, eben eine nachhaltige Entwicklung hinzubekommen. Ist das ein strategischer Irrweg aus Ihrer Sicht?
Ja, weil man damit die falschen Dinge perfekt macht und damit perfekt falsch. Also ich habe zum Beispiel eine Spanplatte 1992 vorgestellt, die mit Lignin gebunden ist, dem natürlichen Holzklebstoff. Der Hersteller in Gütersloh hat mich nur vom Hof gejagt und sagt, wir halten die Grenzwerte ein. Jetzt haben sie ihre Formaldehyd- und Isocyanatproduktion so optimiert und nachhaltig gemacht, also das Falsche perfekt und damit perfekt falsch, dass sie gar nicht mehr rauskommen. Und jetzt machen sie für meine Spanplatte, die jetzt endlich auf den Markt kommt, extra einen Ökozuschlag von 20%, obwohl sie viel billiger ist. Eine Küche, die gerade in Potsdam eingerichtet worden ist, ist dadurch 3.500 Euro teurer geworden, obwohl die Fertigung mit Lignin, dem natürlichen Holzklebstoff, so viel billiger ist. Aber man muss das Falsche jetzt erhalten, weil das eben so lange durch Effizienzsteigerung so optimiert ist. Und die CO2-Geschichte ist ja dasselbe. Es ist eine Effizienzsteigerung, dass man Energie einspart, vermeidet, reduziert, minimiert. Man macht die falsche Verpackung noch ein bisschen leichter, dann lohnt es sich umso weniger, sie einzusammeln. Und dann bleibt sie natürlich in Ägypten zum Beispiel überall liegen, weil das Waschen dieser effizienten Verpackung 3-mal mehr kostet als der Wert des Plastiks. Also man muss erst fragen, was ist das Richtige? Also nicht Effizienz, sondern Effektivität. Also und nicht etwas richtig zu machen, denn sonst ist es nur richtig falsch. Also die DDR hat letztlich die Umwelt besser geschützt als der Westen, einfach durch Ineffizienz, weil sie die ganzen Feuchtgebiete nicht kaputt machen konnten, weil sie das Geld nicht dazu hatten.
Jetzt setzen trotzdem, ich frage da nochmal nach, oder greife den Gedanken auf, was Sie vorhin sagten, Kreislauf ist wie Riesenradfahren. Es gilt ja aber trotzdem, viele sagen, Mensch, das ist doch der Weg. Wir müssen aus diesem Linearen raus hin in etwas Zirkuläres und es dann wiederverwenden. Jetzt sagen Sie, naja, also wenn man den Quatsch wiederverwendet, bleibt es ja Quatsch. Da prallen natürlich jetzt zwei Welten aufeinander. Ist dann eigentlich, was machen wir da?
Naja, ich hatte eine Gastprofessur in Schwäbisch Gmünd, eine der führenden Designhochschulen in Europa, weil ich die Designer näher verstehen will. Und ich habe sie geärgert. Ich habe gesagt, es gibt A-Signer, B-Signer, C-Signer und D-Signer. Ja, nein, wir brauchen nicht die Designer als Behübscher, sondern als Gestalter. Also ein Zeichen zu setzen. Das Design bestimmt das Sein. Und darum ist es wirklich wichtig, dass wir einen Gestaltungswillen haben und nochmal fragen, was wollen die Kunden wirklich haben, wenn sie was kaufen? Niemand braucht den Teppichboden. Ich brauche eine Fußbodenverpackungsversicherung, eine Optik, eine Akustik davon für eine bestimmte Zeit. Aber was macht die EU? Sie macht jetzt ein Recht auf Langlebigkeit. Ja, ich meine, die Produkte leben doch gar nicht. Ich meine, hat jemand schon mal eine lebende Cola-Dose gesehen? Meine Studenten machen Lebenszyklusanalysen von Cola-Dosen. Ich schäme mich immer dafür. Aber vor allem ist es eine völlige Respektlosigkeit vor tatsächlichem Leben. Und weil wir lange leben wollen, soll das Produkt auch lange leben. Aber der größte Albtraum ist eine Waschmaschine, die 30 Jahre hält. Weil die Innovation kommt ja nie auf den Markt. Der Innovationszyklus sollte etwa 9 Jahre sein, weil dann eben wesentliche Innovationen eine Chance haben. Wenn ich 30 Jahre eine Waschmaschine verkaufe, weiß ich nie, wann das Material wieder zur Verfügung steht. Und ich muss mindestens 29 Jahre Ersatzteile vorhalten. Dabei für eine Waschmaschine, die völlig veraltet ist. Und dass die EU ein Recht auf Reparatur macht, ist eine so bodenlose Dummheit. So machen wir Reparatur für chinesischen Sondermüll und sagen, ich habe ein Recht auf Reparatur. Ich brauche ein Recht auf Intaktheit, nicht auf Reparatur. Warum soll ich jetzt noch die Reparatur bezahlen? Ich brauche doch keine Klimaanlage, ich brauche doch nur saubere Luft. Also warum soll ich noch die Wartung bezahlen? Ich brauche keinen Roboter, ich brauche Schweißpunkte. Warum soll ich die Umprogrammierung, die Wartung bezahlen? Aber selbst in Süddeutschland, in der Fabrik der Zukunft eines großen Autoherstellers, kaufen die Leute 200 Roboter. Und ich weiß nicht, ob ich sie jetzt auslachen soll oder ob ich darüber weinen soll, weil niemand braucht Roboter. Dann zahle ich nur jede Umprogrammierung, jede Wartung. Ich muss jede Tätigkeit dem Roboter zuschanzen, nur bloß, dass das blöde Ding ausgelastet ist. Während ich doch nur Schweißpunkte brauche. Wenn ich die Schweißpunkte zum billigsten Preis ausschreibe, dann kriege ich die und nicht das Recht auf Reparatur und Langlebigkeit. Was für eine Dummheit. Ja? Aber das sind menschliche Projektionen, die ja von ganz am Anfang anfangen. Ob ich Hamburg, München, Berlin oder was immer nehme, diese Städte wollen alle klimaneutral sein. Ich meine, was für ein Schwachsinn. Ja? Ich meine, ich komme mir vor wie bei des Kaisers neuen Kleidern. Komme ich nach Hause und sage, ich bin jetzt heute kinderneutral, ja? Oder ich bin jetzt ehefrauneutral, oder ich gehe jetzt auf die Straße und protestiere und sage, ich bin demokratieneutral, demokratieneutral. Ein Baum ist auch nicht klimaneutral. Also wollen wir dümmer als Bäume sein? Ein Baum ist gut fürs Klima. Das hat aber mit Religion zu tun. Die Religion sagt uns, sowohl im Islam wie im Christentum sagt es, Herr Lenzen, Sie sind Sünder. Ja, und ich meine, bei Ihnen trifft es ja auch zu. Sie sind ein böser Mensch und eigentlich kann nur die Religion dich erlösen. Das heißt, wir können aus uns heraus nicht gut sein. Wir können nur weniger schlecht sein. Aber für weniger schlecht sind wir zu viele Menschen auf der Welt. Also steht uns die Kultur im Wege, die Religion im Wege. Es steht uns dieses Gefühl im Wege, dass wir denken, dass wir Schädlinge sind auf diesem Planeten. Wir können nützlich sein. Schauen Sie sich einen Kirschbaum an im Frühling. Er vermeidet nicht, er spart nicht, er reduziert nicht. Er ist nützlich für die anderen Lebewesen. Nicht ein bisschen weniger schädlich. Warum machen wir nicht Gebäude wie Bäume? Gebäude, die die Luft reinigen, die das Wasser reinigen, die den anderen Lebewesen Platz bieten dazu. Nicht weniger Platz verbrauchen, sondern den Platz nutzen, dass alle Lebewesen Platz haben dabei.
Jetzt sagten Sie, die Kultur steht uns im Wege, die Religion steht uns im Wege, die Wirtschaft steht uns im Wege und die Politik sowieso.
Da ja, haben wir dann vor allem, das Schlimme ist, die Nachhaltigkeitsleute sitzen in der Kommunikationsabteilung, nicht in der Innovationsabteilung. Ja, und das heißt, die Leute meinen, wenn sie berichtet hätten, hätten sie irgendwas geleistet. Das sind wie die zwei Professoren, die sich treffen. Der eine sagt, kannst du mir sagen, wie es zum Bahnhof geht? Der andere sagt, Bahnhöfe sind ganz, ganz wichtig. Überhaupt entkommen und gehen und sonst was. Aber leider weiß ich nicht, wie es zum Bahnhof geht. Der andere sagt, aber gut, dass wir drüber gesprochen haben. Ja, das heißt, wir berichten uns zu Tode dazu. Und jetzt denken die Leute vor allem, und das steht uns am meisten im Wege, dass die Leute denken, die Nachhaltigkeit sei ein moralisches Thema. Und nicht nur wir Deutsche schon besonders, vergessen immer die Moral, wenn es uns gerade schlecht geht. Ich war beim Deutschen Innovationskongress unlängst in München gewesen. Letztes Jahr gab es noch praktisch 3/4 aller Vorträge über Nachhaltigkeit. Dieses Mal, weil wir in der Krise sind, kein einziger Vortrag über Nachhaltigkeit dazu. Und natürlich ist Nachhaltigkeit ja auch ziemlich langweilig. Ich meine, wenn ich Sie frage, wie geht es Ihnen so mit Ihrer Frau, was sagen Sie nachhaltig? Dann sage ich herzliches Beileid, das ist wie kompostierbar sozusagen etwa. Ja, sustainable, man kann es aushalten, dürsam, es ist teuer und dauert ewig. Nein, also es geht um ein umfassendes Verständnis von Schönheit und Qualität. Ein Produkt, was Abfall wird, hat einfach nur einen Qualitätsmangel, sonst nichts. Ja. Darum ist es ein Innovationsthema und wir haben jetzt 50 Jahre Weltuntergangsdiskussion gehabt und die können wir jetzt in Innovationen umsetzen, die nicht mit Sklavenarbeit konkurriert. Die jetzige Nachhaltigkeit macht den Kunden zum Feind. Die sagt, bitte kauf's doch gar nicht, musst du es wirklich haben, kannst nicht doch ein Jahr warten. Das heißt, ich brauche den Kunden als mein Change Agent, als Unternehmen. Ich muss sagen, liebe Leute, du bist noch nicht toll, ich bin es auch nicht. Aber je mehr du kaufst, desto schneller schaffe ich das. In 10 Jahren werde ich nur noch Plastik verwenden, was an CO2 der Atmosphäre gewonnen worden ist. Aber wenn du mir jetzt nicht hilfst mit deiner Nachfrage, dann kann ich das Geld gar nicht verdienen für die Transformation. Also die Nachhaltigkeit macht dem Kunden nur noch ein schlechtes Gewissen zusätzlich. Und das ist keine gute Kauflaune auch dafür.
Da werden Ihnen, glaube ich, viele recht geben, dass das tatsächlich man für diese anderen Wege natürlich auch die Unterstützung braucht. Aber jetzt, wenn wir da vielleicht an der Stelle vielleicht mal konkret oder so, damit ich das etwas besser verstehen kann. Sie sagten, eigentlich müssen wir das ganze System anders denken. Es geht nicht darum, etwas immer ganz, ganz lange zu nutzen, wobei ja, es vielleicht gar nicht mehr up to date ist, sondern...
Ja, nicht vor allem, weil ich weiß dann auch nie, wann ich es wiederkriege. Also in der digitalen Welt muss ich definierte Nutzungszeiten haben. Jedes Produkt muss seinen digitalen Zwilling haben und ich weiß dann sozusagen immer, wann, wo das Material wieder zur Verfügung steht. Und nicht nur das Material, sondern die Komponente selber, denn die Komponente ist die Wertgebung, nicht das Material als solches hier.
Aber wie, jetzt meine Frage, wie, wenn wir das neu organisieren, klingt gut, aber wie gehen wir das an und vor allem, wie messen wir das? Also beispielsweise für Schädlichkeit haben wir ja Grenzwerte. Für Nützlichkeit fällt mir gerade nichts ein.
Ja, aber das ist doch toll. Ich meine, es gibt nur 5 Arten, die Menschen zu kontrollieren, möglichst wenig schlecht zu sein. Ja, das sind letztlich alles totalitäre Arten. Dazu außer der Demokratie, die zwar lästig ist, aber die einzige Art ist, Menschen sozusagen zu kontrollieren, dass sie keine Schweinereien machen sozusagen. Aber es gibt Millionen Arten, Menschen zu unterstützen, gut zu sein. Ja, also das ist doch das Tolle. Damit kann ich an jeder Stelle ansetzen davon. Und ich muss es auch gar nicht messen dazu. Sobald ich messe, sobald ich sage, ich liebe dich, weil, dann liebe ich dich doch gar nicht. Ja, also worüber ich rede, ist ein umfassendes Verständnis von Schönheit. Schönheit kann ich auch nicht messen. Was ist denn der Gesang einer Nachtigall wirklich geldmäßig monetarisiert sozusagen? All das, was im Leben schön ist, ist auch nicht effizient. Stellen Sie sich effizienten Sex vor, also es gibt nichts Hässliches als das. Das heißt, alles Effizienz ist ein Starbucks, ja, also Fast Food und sonst was. Aber Effektivität ist wieder Kaffeehaus, ja, ein Lebensqualität zu fragen, was wirklich zählt. Mozart effizient, das ist das Köchelverzeichnis in einem Ton, ja. Effektiv ist ein schönes Musikstück, also wo ich wirklich Menschen zusammenbringe darüber. Also wir setzen insgesamt falsch an und ich weiß auch nicht, was ich damit machen soll, außer darauf hinzuweisen, dass es extrem erfolgreich ist. Es gibt inzwischen 70.000 zertifizierte Cradle-to-Cradle-Produkte. Wenn man einmal verstanden hat, dass weniger schlecht nicht gut ist, dann möchte man weniger schlecht nicht weitermachen. Ihr kennt vielleicht diese PVC-Figuren von Schleich. Die Designer sagen, wir nehmen kein PVC mehr und dann machen sie es anders. Ja, einfach, die Firmenleitung hasst das zunächst, aber inzwischen ist es toll, weil diese Schleichfiguren, wenn sie aus einem gesunden Kunststoff sind und keine giftigen Weichmacher oder sonst was drin haben, dann sind sie auch besser, weil sie in Kitas nicht einfach als Wurfgeschosse mehr dienen, weil sie viel leichter sind dazu. Also es gibt auch Vorteile dazu. Aber es gibt, das Dumme ist halt, dass unsere Dinge, die wir machen, jetzt dazu dienen, die falschen Dinge zu subventionieren. Ja, also wir haben Teppichböden erfunden, die Feinstäube binden. Man verkauft also kein Teppichboden, sondern nur 10 Jahre Fußbodenverpackungsversicherung. Der Kunde weiß dann, das bleibt 10 Jahre schön und der Hersteller weiß, dort ist mein Rohmaterial. Das Dumme ist, das ist so profitabel, dass aber die Firma gekauft wird von einem großen PVC-Hersteller, der 960.000 Tonnen PVC-Bodenbelege hat. Was macht er? Er entlässt alle Leute, behält nur die Marke und die Technik und stellt die nur in einer symbolischen Menge her von etwa 100.000 Tonnen dazu, immerhin. Aber den Profit, den er raus macht, setzt er ein, um die PVC-Produktion noch billiger zu machen dazu und damit konkurrenzfähiger zu sein. Das heißt, er kann aber diese 960.000 Tonnen nicht umstellen, weil dann die PVC-Industrie sagt, wenn du nur ein Kilo weniger nachfragst, dann erhöhen wir den Preis. Ja. Und was macht er? Der Hersteller packt einen Ökozuschlag auf unsere Produkte, 20% Ökozuschlag, damit ist er extrem profitabel. Also er macht eine Umsatzrendite von über 40% auf dieses Produkt. Davon, aber den Ökozuschlag nutzt er dafür, um die Leute abzuschrecken, etwas nicht zu kaufen. Ein Gebäude in Essen ist dadurch allein 800.000 Euro teurer geworden, weil die Leute trotzdem diese Fußbodenbelege haben wollten. Das Dilemma ist riesig. Es gibt eine Firma, die Blisterverpackungen herstellt in Montabaur. Die macht 2/3 aller Blisterverpackungen aus PVC, die Folien dazu. Das ist medizinisch zugelassen, das hat alles Genehmigungen, alle Warte und durch dazu. Überall, wenn eine Deponie brennt, brennt eine Blisterverpackung aus Deutschland dazu mit hunderten von Halogenverbindungen. Was ist, die können nicht umstellen, weil sie ihre Maschinen so optimiert haben durch die Nachhaltigkeitstrottel, die dort sitzen dazu und das noch 10% Energie sparen dabei, dass sie da gar nicht rauskommen. Und außerdem gibt es ein Kartell bei den PVC-Herstellern, die dann verhindern, wenn der Vorstandsvorsitzende hat das dann probiert. Er hat gesagt, wenn du das reduzierst, dann verteilen wir den Preis für das PVC so, dass du deine restliche Produktion damit verlieren wirst. Das heißt, die sind direkt erpressbar damit, dass sie aus dem PVC gar nicht mehr rauskommen. Und da gibt's viele. Wir haben dann einen neuen Katalysator entwickelt für PET-Flaschen. Dann hat aber der alte Zulassung. Warum soll ich das ändern? Der Staat hat die Haftung übernommen. Die FAO hat die, obwohl der Katalysator nachher ausgelaugt ist und in einer Cola bis zu 80 mal mehr Antimon drin ist, als legal ist in Trinkwasser, dann gehe ich zu den Leuten hin und dann sagen die, mach doch nichts, wir haben Lebensmittelzulassung. Die ersten sagen sie, Antimon kennen wir überhaupt nicht. Ja. Dann sagen sie, wir haben Lebensmittelzulassung. Und der dritte Anwalt sagt, mach doch nichts, wir verkaufen ja kein Trinkwasser, wir verkaufen ja Coca-Cola. Ja. Das heißt, wir müssen uns nicht an die Trinkwasserverordnung halten. Der neue Katalysator umzustellen, warum sollen sie das tun, wenn der Staat doch die Haftung übernommen hat davon? Und dann gibt es halt so eine Bande von Zynikern, die sich damit schützen, dass sie etwas nichts wissen. In den USA schützen sie sich dadurch, dass sie keine Ahnung haben. Ja. Das heißt, sie müssen sich nur dumm stellen dazu. Was machen wir jetzt? Wir machen ein Lieferkettengesetz. Damit liefern wir alle mittelständischen Unternehmen amerikanischen Anwaltskanzleien aus. Denn sobald ich wirklich reinschreibe, wo ich ein Risiko haben könnte, kann ich dafür verklagt werden. Ja. Das ist also schon eine ziemlich schwierige Situation. Also sage ich, es gibt nichts Gutes, außer man tut es und ändert die Dinge tatsächlich. Und da gibt es inzwischen viele Beispiele. Was mir jetzt sehr hilft, ist eine junge Generation, die einfach nicht doof sein will. Ja? Wir haben unseren jungen Leuten gesagt, du bist die Tollste, die Schönste, die Beste. Und jetzt glauben die das einfach. Der Nachteil ist, die sitzen den ganzen Tag da mit Selbstoptimierung. Nur noch. Also für die ist die Anerkennung im sozialen Netzwerk wichtiger als Geld. Aber der Vorteil ist, sie brauchen jetzt keine Moral mehr. Sie brauchen keinen Hans Jonas, der irgendwas von Verantwortung faselt dazu. Nein, die brauchen einfach nur ein bisschen übertriebenes Selbstwertgefühl. Ja, wenn ich Müll mache, bin ich einfach nur ein Idiot. Wenn ich giftige Kinderspielsachen mache, bin ich einfach nur ein Depp. Also was jetzt passiert, ist der junge Generation, die Selfie-Generation, wie ich sie nenne, sozusagen, die auf sich stolz sein will. Und die treibt Cradle to Cradle voran, wie ich es nie erwartet habe. Vor allem in den mittelständischen Unternehmen, wo die Unternehmensnachfolge ansteht. Selbst eine Bettina Wirth sagt, warum soll ich den Umsatz von 20 Milliarden auf 40 Milliarden verdoppeln, wenn die Welt untergeht? Das ist doch Quatsch. Ja. Und es sind viele Dinge, die halt ganz merkwürdig sind. Ich meine, es ist noch nie ein Auto zum Auto recycelt worden. Donald Trump lügt die Leute so viel ehrlicher an. Also wir haben noch nie ein Fenster zum Fenster recycelt. Wir reden immer von Recycling und es ist immer primitivstes Downcycling davon. Wenn es in Baden-Württemberg werden in den nächsten 5 Jahren etwa 230.000 Leute ihre Arbeit verlieren im Autobereich. Allein in der Stadt Schwäbisch Gmünd, wo ich geboren bin, dazu sind über die Hälfte aller Beschäftigten von der Autoindustrie abhängig. Da gibt es die Firma Bosch, die sich doch eine Stiftung nennt dazu, und sie verlagert jetzt nach Ungarn davon 3.800 Arbeitsplätze, weil sie noch EU-Subvention von 35 Millionen Euro dafür kriegt, davon, anstatt dass sie sagt, hey, wir sind eine Stiftung, die Firma Bosch, wir gehen hin und machen jetzt Autos zu Autos. Wir haben im Ländle doch die Autos erfunden. Wir machen jetzt nicht aus hochwertigem Autostahl primitiven Betonstahl, wo alle Buntmetalle verloren sind, sondern wir machen Autos zu Autos. Dann könnten alle diese Leute beschäftigt werden. Wir würden zur Montage die Demontage machen. Wir würden die Autos so gestalten, dass man sie leicht auseinanderbauen kann. Wir würden aber nicht Langlebigkeit machen, sondern definierte Nutzungszeit, denn dann wissen wir, wann der Stahl wieder zur Verfügung steht. Man könnte völlig andere Autos damit bauen. Man könnte ein Auto 2.0 machen.
Jetzt lassen Sie mich nochmal den Gedanken mit dem Auto gerade aufgreifen. Der spielt ja nochmal auf das ein, was Sie anfangs erwähnt haben, Stichwort Innovation. Nicht? Also es geht um Innovation. Und dann komme ich auch nochmal den anderen Gedanken, den Sie vorhin mit dem PVC sprachen, dass einfach der Markt teilweise das auch gar nicht so will. Also wie können wir dann Innovation so denken, so designen, sozusagen vielleicht das Design A-Sein machen, dass es am Anfang richtig gemacht wird. Der richtig bezieht sich ja meist erstmal nur auf die Funktionalität oder so des Produktes, aber jetzt nicht unbedingt auf den Cradle-to-Cradle-Ansatz. Und wie kann man das machen, sodass es dann auch am Ende marktmäßig dann funktioniert? Weil wenn es dann irgendwie durchfällt, weil wie die Mechanismen, die Sie beschrieben haben, greifen, dann hat man die schönste Idee, die aber auch im Regal verstaubt, ne?
Ja, also marktmäßig wäre ja schön, wenn wir die Marktwirtschaft ja wirklich ernst nehmen würden. Im Moment ist immer der Gewinn privatisiert und die Allgemeinheit trägt das Risiko. Eine Marktwirtschaft würde derjenige, der den Gewinn hat, auch das Risiko tragen. Und die Marktwirtschaft funktioniert auch großenteils nicht. Also wir haben direkte mafiose Strukturen in der PVC-Industrie. Das ist nicht irgendwie Markt dabei. Also die Firma versucht ja aus dem PVC rauszugehen und dann wird sie damit bestraft, dass der Preis einfach manipuliert wird dafür. Das ist ja nicht so. Also, aber davon abgesehen, es ist immer noch eher das Problem, dass die Leute den Markt nicht ernst nehmen. Also warum wird jemand Eigentümer, wenn er ein Elektrogerät kauft von Sondermüll, wenn er doch nur Fernsehen gucken möchte oder Wäsche waschen dazu? Das ist doch nicht fair. Warum? Ich habe 4.360 Chemikalien in einem Fernseher und ich möchte nur im Fernseher gucken. Warum soll ich Eigentümer? Und nachher gibt es irgendein duales System. Das Zeug landet irgendwo in Westafrika dann davon und wir nennen das Recycling. Das funktioniert nicht. Dachte, lasst uns doch die Marktwirtschaft doch ernst nehmen. 20% des Restmülls in Hamburg, dazu sind Windeln. Ja. Davon. Warum? Weil eine Firma Procter & Gamble Pampers herstellt und die Allgemeinheit bezahlt letztlich dafür. Das ist nicht fair. Und vor allem, dann stellt sie Produkte her, die nie für Recycling gemacht sind davon. Und gibt es aber als Recycling aus. Das Eigentliche, was uns entgegensteht, ist die Recycling-Lüge. Also wir lügen uns etwas vor, wo es einfach nicht stimmt. Es wird kein Recycling gemacht. Wenn ich aus einer Plastikverpackung eine Parkbank mache, habe ich nichts recycelt. Ich habe es nur woanders deponiert sozusagen, ja. Ich finde allein bei den Eigenmarken eines großen Discounters 53 verschiedene Plastiksorten. Warum? Weil die Nachhaltigkeitsleute, ich will jetzt nicht wieder Trottel sagen dazu, aber die Nachhaltigkeitstrottel doch einfach wieder die Verpackung noch ein bisschen leichter gemacht haben, noch ein bisschen Plastik eingespart haben. Dann schicken sie eine Schicht PVC mit einer Schicht Polyamid, mit einer Schicht Polyethylen, mit einer Schicht PET zusammen, nur damit es etwas leichter ist noch und bessere Barriereeigenschaften hat. wenn man was anders machen würde, dann würde man ein Pfand erheben auf jede Verpackung. Die Chipstüte, die Salzstange, dann könnte man mit einem einzigen Kunststoff das machen, dazu die Verpackung machen. Und die Leute würden in den Laden zurückkommen. Ich würde eine Pfandkarte kriegen für 30 Euro und könnte 120 Gegenstände kaufen, ohne dass es mehr kosten würde dabei. Und die Kunden kämen wieder und man könnte viel schönere und viel bessere Verpackungen machen. Stattdessen haben wir ein duales System. Die Abfallmenge verdoppelt sich dabei und es findet kein Recycling statt. Es werden die Zementwerke mitgefüllt davon. Die Dinge sind ja nie dafür gemacht worden. Auf die Frage zurück, Herr Lenzen, ist, wenn ich sage, ich möchte es am Anfang richtig machen, ist schon die Frage falsch. Ja? Die Frage ist, was ist das Richtige? Ja? Und nicht, wie mache ich es richtig? Wenn ich von Hamburg nach Kiel möchte, hilft es mir nicht, richtig nach Hannover zu laufen. Ja? Also, und es hilft mir auch nicht der Schritt in die richtige Richtung. Die Leute sagen, naja, Herr Braun, das ist doch ein Schritt in die richtige Richtung. Ich muss heute Abend in München sein. Und sage ich, ich laufe jetzt schon mal los. Dann sagen sie, du Idiot, du wirst ja nie ankommen dabei. Ja? Also, was es braucht, ist ein grundlegendes Verständnis anderer Kulturen. Also, zum Beispiel, wir können in China ganz viel von echten Kreisläufen lernen. Davon, China hat über 7500 Jahre bruchlose Zivilisation, weil sie begriffen haben, dass die Nährstoffe der Menschen zurückgehen müssten. Ja. Davon, bei uns gibt es kein Biosiegel, was erlaubt, dass meine eigenen Fäkalien wieder verwendet werden dürfen. Es ist nur Bio ohne mich. Selbst Demeter-Landbau verliert 2,3 Tonnen etwa an Boden pro Hektar und Jahr, weil meine eigenen Fäkalien nicht zurück dürfen. In China ist es bis heute so auf dem Land, dass wenn man zum Essen eingeladen ist, dass man erwartet, dass man so lange bleibt, bis man die Toilette aufsucht. Es gilt als unhöflich zu gehen und die Nährstoffe mitzunehmen, denn man ist ja zum Essen eingeladen worden, nicht zum Nährstoffdiebstahl. Also was wir brauchen für das, was Cradle to Cradle ist, wir brauchen europäisches Problemdenken. Wir brauchen amerikanischen Handlungswillen, denn wir denken, wenn wir geforscht hätten, hätten wir schon irgendetwas geleistet. Die Amerikaner handeln, aber meistens schlecht informiert. Also wenn ich gute Problemdenken der Europäer mit amerikanischem Handlungswillen zusammenbringe, dann kann ich durchaus was erreichen. Was es aber vor allem braucht, dass wir die weiße, westliche, nördliche Denkweise abstreifen. Die Definition der Nachhaltigkeit ist doch schon was fürs Kabarett. Ja? Die Bedürfnisse der jetzigen Generation zu erfüllen, ohne den zukünftigen zu schaden. Das ist die jetzige gültige Definition der Vereinten Nationen für Nachhaltigkeit, nachhaltige Entwicklung. Ich gehe jetzt nach Hause und sage meinen Kindern, dass ich heute gerade nicht schaden will. Ich meine, wie absurd. Will ich nicht gut sein für meine Kinder? Auch das Sparen, Vermeiden, Verzichten, das kommt aus Skandinavien. Wenn es dunkel und kalt ist, dann muss ich sparen und verzichten und ich neige immer zur Doppelmoral, weil ich sonst nicht durch den Winter komme. Ich meine, Finnland hat 20% des CO2-Ausstoßes durch Torfkraftwerke. Wir versuchen mühsam Torf zu regenerieren dazu und die verfeuern das Zeug als angeblich nachwachsend. Kopenhagen hat eine riesige Müllverbrennungsanlage, will dieses Jahr klimaneutral sein. Davon und dann komme ich dahin und sage, hey, ihr habt da eine Verbrennungsanlage und sagen, ja, das ist doch klimaneutral, ist ja nachwachsend, es gibt ja immer wieder Müll sozusagen. Ja. Da muss man erst drauf kommen, das ist skandinavisch dazu. Man neigt einfach zu Doppelmoral. Das heißt, also wir sind jetzt in einer kritischen Situation, wir geben unser Geld jetzt nutzlos für Rüstung aus dazu. Ja. Wir geben es für Infrastruktur aus, die wieder in gleicher Weise hergestellt wird wie bisher, damit man angeblich kostengünstiger bauen könnte. Und wir werden irgendwann für die Reparatur der Zerstörung, so wie im Ahrtal, so viel Geld ausgeben, dass wir gar nichts Neues mehr machen können. Das heißt, wir sind auf dem guten Weg, ein Museum für Indien und China zu werden. Das Dumme ist, für das, was ich sage, brauchen wir eine freie Gesellschaft. Und die gibt es nicht viel in der Welt dazu. Und darum kann ich auch ganz offen sagen, was los ist dazu, ohne Sorge zu haben, dass mich jemand ins Gefängnis bringt dafür. Wir brauchen eine kontroverse Diskussion, 50 Jahre Blame und Shame. Und dann können wir die Dinge, die wir jetzt diskutiert haben, in Innovation umsetzen. Aber es ist ganz kritisch. Ich meine, ich finde Wärmepumpen in Shanghai für ein Viertel des Preises, da steht Fissmann drauf. Ja, davon ist es aber die Kopie, die in 2 Jahren kaputt ist. Die Firma Fissmann könnte Wärmepumpen machen, die 20 Jahre keine Wartung und keine Reparatur braucht. Die verdient aber mit Wartung und Reparatur ihr Geld. Wenn ich nur 20 Jahre warme Luft kaufen würde von Fissmann, dann wären die konkurrenzlos billig. Ja. Denn, ja, und so haben wir eine Industrie nach der anderen, die wir jetzt verlieren. Ich war in Bangladesch gewesen, dort stehen ausschließlich europäische Textilmaschinen, hauptsächlich deutsche Maschinen rum, alles chinesische Nachbauten. Ja. Die sind, das heißt, weil der Maschinenbau nicht begreift, dass niemand die Maschine braucht, sondern nur das, was rauskommt. Durch 3D-Druck und Digitalisierung kann jede Maschine jetzt in kürzester Zeit nachgebaut werden. Das heißt, wir haben die Solarindustrie verloren, vielleicht das als Beispiel darum, so wird es uns mit den Wärmepumpen auch gehen und allen Schlüsselindustrien praktisch, wenn wir nicht das Geschäftsmodell ändern, wenn wir nicht fragen, was wollen die Leute wirklich haben. Die Firma Schüco hatte Solaranlagen hergestellt, die hatten nach 19 Jahren noch 93% des Wirkungsgrades. Sie haben mit chinesischen Anlagen konkurriert, die 30% billiger waren, aber in den ersten 5 Jahren die Hälfte ihres Wirkungsgrades verloren haben. Ja. Wenn Schüco nur den Strom verkauft hätte, also 20 Jahre, wäre die Kilowattstunde 40% kostengünstiger gewesen dabei. Sie wären heute so groß wie Apple, wenn sie das Geschäftsmodell geändert hätten. Aber die Leute begreifen es jetzt. Also ich war vor 20 Jahren bei einer Firma in Österreich und habe gesagt, niemand braucht eure LEDs, ich brauche nur Lichtleistung. Das findet jetzt in Rotterdam statt, in Amsterdam auch. Die sparen 40% der Beleuchtungskosten ein. Die LEDs halten 3-mal länger, wenn man sie nicht verkauft, sondern nur die Nutzung davon verkauft. Dann fährt man sie völlig anders. Also ich bin nicht pessimistisch dazu, aber ich sage, Freunde, hört endlich mal auf, die Dinge zu beschönigen. Hört auf mit dieser bescheuerten Kreislaufwirtschaft. Lasst die Nachhaltigkeit jetzt bitte aus. Die war wichtig, um zu begreifen, dass man ein Problem hat. Aber es ist keine Vorwärtsstrategie. Es ist keine Strategie für Innovation. Sie verhindert Innovation dabei.
Das ist ein gutes Stichwort, für ein Schlusswort. Herr Bronner, ich danke Ihnen ganz herzlich für das Gespräch. Also ich nehme mit, wir haben ganz viel zu tun.
Vielen Dank.